Ja, guten Morgen. Wie ihr schon vom vorigen Sonntag wisst und wie Sepp das jetzt auch gesagt hat, machen wir jetzt im Frühling und da über den Sommer mit unserer Predigtreihe zum Evangelium nach Matthäus weiter. Ich bete noch. Vater im Himmel, bitte hilf uns heute zu sehen, was du uns durch deinen Sohn schenken möchtest. Bitte hilf uns zu erkennen, welches Angebot du machst und mach uns willig, dieses Angebot zum ersten Mal oder wieder ganz aufs Neue, ganz bewusst anzunehmen. Bitte wirk du durch dein Wort und durch den Heiligen Geist und bitte verwende das, was ich sage, um dir Ehre zu machen, um dich sichtbar zu machen. Amen. Wer kann mich bitte aufstehen? Wir lesen Gottes Wort, Matthäus Kapitel 11, Verse 20 bis 30. Damals begann er, die Städte, in denen seine meisten Wunder geschehen waren, zu schelten, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die in euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon am Tag des Gerichts erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, wirst doch nicht etwa bis zum Himmel erhöht werden? Nein, bis zum Totenreich wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in euch geschehen sind, so stände es noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, dem Land Sodom wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen als dir. Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und dem und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bitte nehmt wieder Platz. Aber ich lade euch ein, die Bibeln oder eure elektronischen Bibeln offen oder bei der Hand zu halten, um zu prüfen, was ich da sage und auch immer wieder in den Text schauen zu können und mitzulesen. Ja, wie ist dein Leben derzeit? Ich bin derzeit ziemlich gehetzt, muss ich sagen. Aber wie ist es bei dir? Wie geht's dir? Ich weiß von Krankheit bei einigen. Ich weiß von schwierigen Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. Ich weiß von bevorstehenden Wechsel des Arbeitsplatzes. Da gibt es Schwierigkeiten in der Ehe, Schwierigkeiten in der Schule, Schwierigkeiten mit den Kindern. Und dann gibt es da natürlich den ganz alltäglichen Wahnsinn. Da gibt es Termindruck, da gibt es schwierige Besprechungen, da gibt es Konflikte mit Nachbarn, mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Und du gehst schlafen, du stehst auf, der nächste Tag, und es ist wie zuvor. Fühlst du dich geplagt? Fühlst du, dass die Last des Lebens schwer auf dir lastet, dass sie dich drückt? Wenn das so ist, dann kann dieser Bibelabschnitt heute ein echtes Geschenk für dich sein. Wir werden uns zuerst mit der Warnung von Jesus beschäftigen in den Versen 20 bis 24 und dann werden wir uns seine Einladung anschauen in den Versen 25 bis 30. Und ganz am Ende wird es die Möglichkeit geben, auf seine Einladung zu reagieren, zu antworten. Die Warnung. Wir haben in den ersten 10 Kapiteln in dem Evangelium nach Matthäus schon einiges darüber erfahren, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Und am vorigen Sonntag hat Christoph uns die Stelle erklärt, in der von dem Zweifel von Johannes dem Täufer berichtet ist, von dem Zweifel, ob Jesus wirklich der Messias ist und damit von dem Zweifel, ob sein Dienst, auf ihn hinzuweisen, nicht vergebens war. Und Jesus tröstet ihn und lässt ihm ausrichten, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Alles hat Jesus getan. Und indem er Johannes das ausrichten lässt, bestätigt er, dass er der von den Propheten im Alten Testament angekündigte Messias ist. Er sagt, ich bin der Messias, der Christus. Ich bin die göttliche Präsenz unter den Menschen, die der Prophet Maleachi in Kapitel 3 angekündigt hat. Und Christoph hat uns das Bild erklärt von den spielenden Kindern, die Begräbnis spielen und Hochzeit. Das einmal wird ein freudiges Tanzlied angestimmt und dann ein Klagelied. Doch die Menschen reagieren nicht, sie wollen da nicht mitmachen. Und dieses Bild verwendet Jesus, um klarzumachen, dass sie Johannes den Täufer abgelehnt haben und genauso lehnen sie ihn jetzt ab. Und ihnen ist jede Ausrede recht oder jede Scheinerklärung, um zu begründen, warum sie ihn ablehnen. Und die Ablehnung, diese Ablehnung von Gottes Sohn, das ist ein erstes Merkmal oder das erste Merkmal des Unglaubens. Und in den Versen 20 bis 24 sehen wir jetzt das zweite Merkmal des Unglaubens und das hängt mit dem ersten sehr stark zusammen. Das ist nämlich die Weigerung, Buße zu tun. Buße, Umkehr, was ist das? Buße, mit Buße ist nicht gemeint, dass man etwas bedauert, dass einem etwas leid tut. Oder nicht nur gemeint, dass einem etwas leid tut. Und es ist auch nicht nur gemeint, dass man einen Sinneswandel hat. Also, dass man sich fest vornimmt, das, was man als falsch erkannt hat, nicht mehr zu tun. Buße im biblischen Sinn, so wie Jesus das da versteht, geht viel weiter. Buße ist eine völlige Änderung der ganzen Lebenshaltung, des ganzen Denkens und des ganzen Handelns. Es ist eine Umkehr um 180 Grad weg von einem Leben, das von Gott abgewandt ist, hin zu einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Es ist so, du kannst es dir so vorstellen, als würdest du von Gott weggehen und du kehrst um und gehst dann auf Gott zu und drehst dich nie mehr um und willst nicht mehr zurück. Das ist mit Buße in dem Sinn gemeint, wie Jesus das beschreibt. Und weil die Menschen das ablehnen, warnt Jesus in den Versen 20 bis 24. Damals begann er, die Städte, in denen seine meisten Wunder geschehen waren, zu schelten, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die in euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon am Tag des Gerichts erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, wirst doch nicht etwa bis zum Himmel erhöht werden. Nein, bis zum Totenreich wirst du hinabgestoßen werden, denn wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, so stände es noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, dem Land Sodom wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen als dir. Es wird Gericht geben und Jesus wird der Richter sein. Und Bethsaida, Chorazin und Kapernaum wird es am Tag des Gerichts schlimmer gehen als diesen heidnischen Städten. Doch warum ist es so? Jesus hat in diesen drei jüdischen Städten sehr viel Zeit verbracht und die meisten seiner Wunder getan. Dort sind die meisten Zeichen geschehen, die bestätigen, dass er der Messias ist. Und die Menschen in diesen Städten waren daher Augen und Ohrenzeugen von dem, was Jesus dem Täufer ausrichten hat lassen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. All das ist geschehen und doch glauben die Menschen nicht und wollen keine Buße tun. Sie wollen nicht von ihrem Weg weg von Gott umkehren und sich Gott zuwenden. Die Menschen sehen, sie hören, aber sie glauben nicht. Die Menschen in Korazim, Bethsaida und Kapernaum haben von Gott eine einzigartige Möglichkeit bekommen. Eine einzigartige Möglichkeit, denn sie haben Gott selbst gesehen, Gottes Sohn. Das ist so, als würde Gott in einer finsteren Welt, die nur von Kerzen und von Laternen erleuchtet ist, deswegen lacht sie, ich war schon ein bisschen irritiert, die nur von Kerzen und Laternen erleuchtet ist, selbst auftreten mit seinem Suchscheinwerfer. Doch die Menschen reagieren nicht. Sie reagieren nicht auf Gottes Suchscheinwerfer. Und deshalb warnt Jesus diese Städte und verwendet für seine Warnungen ganz bewusst Tyrus und Sidon. Das waren zwei phönizische Städte, die von den Propheten im Alten Testament oft wegen dem Baalskult angeklagt worden sind, der dort praktiziert worden ist. Und um seine Warnung noch drastischer und noch deutlicher zu machen, hält er ihnen auch Sodom hin. Sodom, das war ihnen bekannt als der Inbegriff für unmoralisches Leben, für sexuelle Ausschweifung, ja sogar für homosexuelle Vergewaltigung in aller Öffentlichkeit. Und Jesus kündigt an, dass es diesen heidnischen Städten am Tag des Gerichtes nicht so schlimm gehen wird wie den drei jüdischen Städten, in denen so viele Wunder von ihm geschehen sind, in denen so viel Licht sichtbar war, in denen Gott sich so deutlich gezeigt hat. Ist euch bewusst, ist dir bewusst, dass du mindestens ebenso privilegiert bist wie die Menschen in Korazin, wie die Menschen in Bethsaida und Kapernaum? Wir sehen Jesus zwar nicht mit eigenen Augen und wir hören ihn auch nicht mit eigenen Ohren, aber wir haben das gesamte Alte Testament, wir haben die Bibel vor uns, wir haben das gesamte Alte Testament, in dem Gott offenbart, woher wir Menschen sind, dass er alles geschaffen hat, in dem er offenbart, dass er heilig und gerecht ist. Und indem er offenbart, dass wir vor ihm, vor dem heiligen und gerechten Gott, nicht bestehen können ohne einen Retter. Und wir haben das Neue Testament voll mit Augenzeugenberichten, die uns Jesus sichtbar machen. Diesen Retter, der im Alten Testament angekündigt ist. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Retter, der im Alten Testament angekündigt ist. Das strenge Gericht trifft die Menschen, weil sie die einzige unverzeihliche Sünde getan haben. Sie haben die Möglichkeit gehabt, Jesus zu erkennen als Gottes Sohn, als den Messias. Und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht erkannt und haben entschieden, nicht zu ihm umzukehren. Und das, obwohl ihnen Gott massenhaft Beweise dafür geliefert hat, wer Jesus ist. Sie haben das Licht gesehen, doch sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht und sie sind in der Finsternis geblieben. Jesus wird also richten und es wird eine Rolle spielen, wie viel Licht wir gesehen haben, wie viel Licht wir von Gott bekommen haben. Mit der Bibel in der Hand, voll von Augenzeugenberichten, musst du die Herausforderung sehen, vor der du stehst. Du hast genauso viel Licht bekommen wie die drei jüdischen Städte. Du hast von Jesus gehört, jetzt von mir. Du kannst selbst noch mehr nachlesen und du bist damit gleich im Licht wie die Menschen in Bethsaida, Korazin und Kapernaum. Du stehst voll im Licht von Gottes Suchscheinwerfer. Und die Frage ist, wie reagierst du? Wie hast du reagiert? Bist du umgekehrt? Ist Jesus Herr in deinem Leben? Ist er dein Gott? Wir haben gesehen, dass zwei Dinge die Menschen in ihrem Unglauben festhält. Und das erste ist, dass sie nicht zu Jesus kommen. Und das zweite ist die Weigerung, Buße zu tun. Und diese Weigerungen haben Folgen für die Ewigkeit. Jesus macht es mit seiner Warnung, mit dem Hinweis auf das Gericht deutlich. Aber diese Weigerungen, die haben auch Folgen im Hier und Jetzt. Alle Menschen bekommen von Gott genug Licht, um zu wissen, dass er da ist. Da ist die Schöpfung, die auf ihn hinweist. Und da ist das Gewissen, das er in uns hineingelegt hat und es uns hin und wieder drückt. Doch es gelingt uns, diese Hinweise auf Gott und darauf, dass wir vor ihm verantwortlich sind, niederzuhalten und ja, uns abzulenken, uns regelrecht zu betäuben, vor Gott zu fliehen. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir uns in das Leben in dieser Welt stürzen, als gäb's nichts anderes. Wir träumen von Erfüllung im Hier und Jetzt. Und wir bleiben nicht beim Träumen stehen, sondern wir tun alles. Wir tun alles, um Erfüllung im Hier und Jetzt zu suchen und zu finden. Und wir strengen uns mit aller Kraft an, um diese eine Sache zu bekommen, von der wir uns Erfüllung und Ruhe erwarten. Das ist die Traumfrau, das Traumhaus, der Traumjob, was auch immer das sein mag. Es ist das, von dem du dir denkst, wenn ich das habe, dann werde ich völliges Glück haben, völlige Ruhe, völlige Zufriedenheit und völlige Erfüllung. Und danach ringen wir. Macht, Geld, Sex, Dinge, die uns Erfüllung im Hier und Jetzt geben sollen. Für manche ist es aber auch, Gutes zu tun, damit sie ihr Gewissen beruhigen können, indem sie das Gefühl haben, sie sind gute Menschen. Und dann bekommen wir, was wir uns so sehr gewünscht haben, diese eine Sache, und wir merken, dass es sich trotzdem nicht perfekt anfühlt. Es ist nicht die Erfüllung, die wir uns gewünscht haben. Wir hören das oft bei Sportlern, wenn die den Olympiasieg errungen haben, auf den sie Jahre hin trainiert haben, dann sagen sie, ja, ich kann es noch nicht ganz realisieren. Doch, sie haben es voll realisiert. Nur erkennen sie in dem Moment ganz deutlich, dass es nicht die Erfüllung gebracht hat, die sie sich gewünscht haben. Und erleben, das mit diesem Kampf um Erfüllung im Hier und Jetzt beschäftigt ist, das ist ein Leben, das uns drückt wie ein schweres Loch, wie ein schweres Joch, das auf unseren Schultern liegt. Es ist ein Leben, das uns niederdrückt und das uns plagt und das uns belastet. Manche erkennen sogar, dass das so ist. Das Problem bei all dem Bemühen ist aber, dass uns das regelrecht gefangen hält, wie eine Sklaverei. Und dass es uns hindert, auch nur darüber nachzudenken, woher wir kommen, wozu wir da sind und wo wir wirklich Erfüllung bekommen können. Wo wir Ruhe finden. Und da kommt jetzt die Einladung von Jesus in diesen letzten Versen in dem Abschnitt. Wir lesen in Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus bietet Ruhe an. Aber das ist nicht einfach nur Erholung, wenn man erschöpft ist, wenn man ausgebrannt ist, wenn man ausgelaugt ist. Das ist viel mehr. Das ist ewige Ruhe. Das ist Erfüllung bei Gott. Das ist das, was er anbietet. Ruhe für unsere Seelen. Angenommen sein von Gott. Ruhe, die daraus kommt, dass wir von Gott angenommen sind. Und in den Versen 25 bis 30 sehen wir, wem Gott sich offenbart, wie wir ihn erkennen können und wie man diese Ruhe bekommt. Vers 25 und 26. Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Wir haben schon gesehen, dass die meisten Menschen unserer Zeit nichts mit Jesus zu tun haben wollen. Sie haben gehört, was er gesagt hat, Sie haben gesehen, was er getan hat. Und es ist aus der Bibel nämlich und aus dem, was ihr jetzt hört. Und es ist das Gleiche wie bei den Menschen zu Jesu-Zeit. Auch heute wollen die Menschen nichts mit Jesus zu tun haben. Sie wollen ihr Leben nicht ändern und nicht Buße tun. Und genau das sind die Menschen, die Jesus da in Vers 25 meint. Das sind die Weisen und Klugen. Das sind Menschen, die glauben, dass sie Jesus nicht brauchen. Und sie glauben das, weil sie meinen, dass Gott bei ihnen nichts zu beanstanden hat. Oder sie meinen, dass diese ganze Geschichte vom Kreuz für sie eine intellektuelle Beleidigung ist. Das sind die Weisen und Klugen, die meinen, dass sie Gott nicht brauchen. Und vor diesen Menschen hat Gott dies verborgen. Dies, das ist alles, was wir in Kapitel 11 vom vorigen Sonntag und heute gehört haben. Das Wissen, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Und was sagt Jesus, was Jesus das sagt? Das ist, dass wir von Gott abhängig sind, um ihn zu erkennen. Wir können Gott nur mit seiner Hilfe erkennen. Und warum ist das so? Das ist so, weil Gott nicht einfach irgendein menschliches Konstrukt ist, irgendwas, das sich Menschen ausgedacht haben oder irgendjemand, den sich Menschen ausgedacht haben. Der Gott der Bibel, der einzige wahre Gott, das ist derjenige, der alles geschaffen hat. Und diesen Gott können wir nur erkennen und von diesem Gott können wir nur erkennen, wenn er sich uns offenbart und was er uns offenbart. Wir sind auf Gottes Offenbarung angewiesen, um ihn zu erkennen. Und er offenbart sich Unmündigen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass da eigentlich kleinen Kindern stehen müsste. Also er offenbart sich kleinen Kindern, Menschen, die sind wie kleine Kinder. Das heißt nicht einfältig oder naiv. Das heißt, dass sie so sind wie kleine Kinder, dass sie wissen, dass sie ihn brauchen. Wir waren vorigen Sommer in Kroatien auf Urlaub und unsere beiden Enkelsöhne waren mit. Die können beide noch nicht schwimmen. Und sie haben sich deswegen nicht ins Meer getraut. Und da bin ich dann ins Wasser gestiegen und sie sind von einer Badeleiter zu mir gesprungen und ich habe sie aufgefangen. Sie haben gewusst, wenn sie sich ins Meer wagen wollen, dann brauchen sie Hilfe. Und sie haben gewusst, wenn sie zu mir springen, dann fange ich sie auf und es kann ihnen nichts passieren. Sie haben gewusst, sie brauchen Hilfe, sie sind abhängig. Und das ist die Haltung von kleinen Kindern, die um ihre Abhängigkeit wissen. Und Gott offenbart sich genau solchen Menschen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und die deswegen demütig zu ihm kommen. Wie können wir Gott erkennen? Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Jesus sagt, dass Gott Vater, alle Dinge in seine Hand gegeben hat. Alle Macht, alle Autorität hat Gott Vater in die Hände von Gott Sohn gegeben, in die Hände von Jesus. Und Gott Vater kann nur von Gott Sohn erkannt werden, weil nur der Sohn den Vater kennt. Wie ich vorher gesagt habe, liegt es daran, dass der Gott der Bibel nicht irgendein menschliches Gedankengebäude ist und deswegen können wir von Gott nur erkennen, was er uns offenbart. Wir können ihn nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Und der Anspruch, den Jesus da in Vers 27 erhebt, das ist, dass niemand außer ihm Gott Vater wirklich kennt, weil er Gott ist, Gott Sohn. Das ist der logische Schluss aus dem, was er da behauptet. Und Gott hat die Möglichkeit, ihn zu kennen, ihn zu erkennen, in seinem Sohn verborgen. Er hat die Möglichkeit, ihn zu erkennen, in seinem Sohn verborgen. Genau an dem Ort, an dem die Weisen und Klugen ihn nicht suchen, weil sie glauben, dass sie ihn nicht brauchen. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Gott hat die Möglichkeit, ihn zu erkennen, in seinem Sohn verborgen, an dem Ort, wo die Weisen und Klugen ihn nicht suchen, weil sie glauben, sie brauchen ihn nicht. Gott kann nur gefunden werden, indem man zu Jesus kommt. Doch das ist kein Geheimnis. Auch wenn es den Weisen und Klugen verborgen bleibt. Vers 27 macht es ganz klar. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nur durch ihn erkennen wir Gott. Nachdem Jesus jetzt deutlich gemacht hat, dass er sich denen offenbart, die erkennen und akzeptieren, dass sie ihn brauchen und dass er der einzige Weg ist, um Gott kennenzulernen, lesen wir jetzt seine Einladung. Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Einladung richtet sich an alle, die mühselig und beladen sind. Wenn wir lesen, wie Jesus diese Einladung dort formuliert, dann denken wir sofort an die Pharisäer. An die Pharisäer und wie Jesus ihnen vorwirft, dass sie schwere Lasten schnüren und den Menschen aufladen. Und Jesus meint mit dem Vorwurf dieses menschliche Regelwerk, das die Pharisäer um Gottes Gebote aufgestellt haben und von dem sie gefordert haben, dass die Menschen das ganz penibel einhalten. Und das in der Hoffnung oder in der Wartung oder in der Meinung, dass sie damit vor Gott gerecht sind, dass sie damit vor Gott bestehen können. Und für die Juden zu Jesu Zeit, die unter dieser religiösen Gesetzlichkeit gestanden haben, muss das eine unglaubliche Last gewesen sein, die sie gedrückt hat. Es ist wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sogar Sicherheit genau die Mühe und die Last, die Jesus da meint. Doch diese Einladung, die richtet sich an alle, auch heute noch. Ich habe schon von den Lasten gesprochen, die wir in unserem Leben haben, von der Last, die daher kommt, dass wir im Hier und im Jetzt Erfüllung suchen. Und dann ist danach die Last unseres Scheiterns, die Last der Sünde. Und diese Last wird durch das Gewissen, das Gott uns in uns hineingelegt hat, spürbar. Wenn uns das Gewissen drückt, wenn wir diese Last des Scheiterns spüren, dann erkennen wir, dass wir nicht so leben, wie Gott sich das gedacht hat. Wir lieben ihn nicht von ganzem Herzen und wir lieben auch unseren Nächsten nicht, so wie uns selbst. Das ist die Last, die uns drückt, wenn wir erkennen, dass wir Gottes Gericht verdienen. All diese Lasten hat Jesus im Blick mit seiner Einladung, kommt her zu mir. Er ist gekommen, um diese Lasten von unserem Rücken zu nehmen und nicht um sie drauf festzubinden. Er ist gekommen, um uns einzuladen, um uns diese Möglichkeit zu geben. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es da noch eine zweite Einladung gibt. In Vers 28 lesen wir auch, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ein Joch, ihr wisst, was das ist. Das ist so eine Art Zuggeschirr, das man zwei Ochsen oder zwei anderen Lasttieren aufgelegt hat, damit die gemeinsam schwere Lasten ziehen können. Und diese zweite Einladung, sein Joch auf sich zu nehmen, die hängt mit der ersten Einladung zusammen. Und das wird deutlich, weil die Zusage, die Jesus mit diesen beiden Einladungen verbindet, dieselbe ist, nämlich Ruhe. Ruhe. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber wie kann das sein, dass wir Ruhe finden, Entlastung, wenn uns ein Joch aufgelegt wird, das Joch von Gottes Sohn. Zuerst nimmt er uns das Joch ab und dann legt er uns sein Joch auf. Wie sollen wir Ruhe finden? Wie kann uns sein Joch Ruhe verschaffen? Was ist das für Gott, dessen Joch uns Ruhe verschaffen kann? Was wäre, wenn das ein Gott ist, der nicht von dir Opfer fordert, sondern der sich für dich opfert. Ein Gott, der freundlich und sanft ist. Ein Gott, der nachempfinden kann, wie du dich fühlst in jeder Situation. Ein Gott, der versteht, welchen Versuchungen du ausgesetzt bist. Ein Gott, der sich entschieden hat, seine ganze Macht für dich einzusetzen, seine Freiheit, sein Leben für dich hinzugeben. Genau, das ist der Gott, der dir sein Joch aufladen möchte. Das ist der Gott der Bibel. Das ist Gottes Sohn. Das ist Jesus Christus. Wir können zu ihm kommen und sein Joch auf uns nehmen und es sitzt perfekt. Und es ist leicht, weil er der Lastenträger ist. Er war reich und er ist arm geworden. Er ist auf die Erde gekommen und hat sich zum Nichts gemacht. Er, der keine Sünde gekannt hat, ist zur Sünde gemacht worden. Und er hat unsere Sünde ans Kreuz getragen und wir sind durch seine Wunden heil geworden. Seine das schaffe ich nicht. Seine letzten Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Vollbracht. Da ist nichts mehr, was wir beitragen müssen. Wir können zu ihm kommen und sein Joch auf uns nehmen und er schenkt uns Ruhe. Ruhe. Frieden mit Gott, ewigen Frieden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist das Versprechen, Ruhe, Frieden mit Gott, ewige Erfüllung mit und bei ihm. Doch diese Ruhe, die ist nicht ausschließlich auf die Ewigkeit gerichtet, auf die kommende Welt, sondern es ist eine Ruhe, die bereits für diese Welt, für dieses Leben Bedeutung hat. Wieso ist es dann so, obwohl wir an Jesus glauben und zu ihm kommen, dass wir keine Ruhe in diesem Leben haben? Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir die Ruhe wollen, aber ohne sein Joch. Wir wollen die Ruhe, aber ohne sein Joch. Wir wollen ihn als unseren Nothelfer, zu dem wir kommen können, wenn uns in dem Leben irgendwas plagt. Wir wollen ihn als unseren Nothelfer und als unseren Diener, zu dem wir mit unseren Problemen kommen, bei dem wir die Mühen dieses Lebens abladen können. Zu dem wir kommen und kurz aufdanken, wenn es uns zu schwer wird, die Last dieses Lebens zu tragen. Und dann haben wir aufgedankt und wir machen weiter wie zuvor. Und vielleicht kommen wir sogar zu ihm und wollen, dass er uns diese Dinge schenkt und verschafft, von denen wir uns Erfüllung im Hier und Jetzt erwarten, mit der göttlichen Macht und Kraft, die er hat. Er soll ein Wunder tun und uns das verschaffen, von dem wir im Hier und Jetzt Erfüllung erwarten. Wir wollen die Ruhe, aber nicht sein Joch. Und wir es übersehen, dass die beiden Einladungen "Kommt her zu mir und nehmt mein Joch auf euch" zusammengehören. Und dass die Ruhe nur dann kommt, wenn beide Einladungen angenommen werden. Was hilft da? Ich denke, uns hilft, dass wir uns jeden Tag und an manchen Tagen öfters genau daran erinnern und uns bewusst machen, was Jesus, was Gottes Sohn getan hat und wie er ist. Durch ihn wurde alles geschaffen, was uns umgibt, was wir heute schon vom Sepp gehört haben und was wir auch gesungen haben. Und er hat seine Macht für uns eingesetzt, bis zur völligen Selbstentäußerung am Kreuz, damit wir zu ihm kommen und Ruhe haben können. Wir müssen uns vor seinem Joch nicht fürchten. Es sitzt perfekt und es ist leicht, weil er uns sein Joch nicht einfach nur auflädt und uns das dann allein tragen lässt. Wir tragen sein Joch in Verbundenheit mit ihm. Wir tragen sein Joch in Verbundenheit mit ihm. Wenn du das erkennst, wenn du immer mehr verstehst, wie Jesus ist und was er für dich getan hat, und wenn du dir das immer wieder in Erinnerung rufst, dann verändert es dein ganzes Leben. Es verändert dein Denken, es verändert dein Handeln, es verändert dein Fühlen, es verändert dein ganzes Streben. Du wirst nicht mehr Erfüllung im Hier und Jetzt suchen. Du wirst immer weniger Erfüllung im Hier und Jetzt suchen und immer mehr Erfüllung bei ihm suchen. Du wirst immer weniger wollen, dass er dir dient. Du wirst ihm dienen wollen. Du wirst so werden wollen wie er. Du willst verbunden sein mit ihm und das soll sich ausdrücken in deinem Leben. Und das bedeutet es genau, sein Joch auf sich zu nehmen. Für ihn zu leben und sich von ihm leiten zu lassen, von ihm zu lernen, wie es da auch steht in der Stelle. Und in den Phasen, in denen das besser gelingt, in diesen Phasen wirst du schon im Hier und Jetzt Ruhe spüren. Ruhe, die Ruhe, die er anbietet. Erfüllung, ein Vorgeschmack auf die Ruhe und Erfüllung, die wir in Ewigkeit bei ihm haben werden. Du hast die Warnung gehört, die Zeichen des Unglaubens, nicht zu Jesus zu kommen und Buße und Umkehr abzulehnen. Und du hast die Einladung gehört, die Zeichen des Glaubens, zu Jesus zu kommen und sein Joch auf sich zu nehmen und sich von ihm Ruhe schenken zu lassen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann man zu Jesus kommen und sein Joch auf sich nehmen? Wenn du diese Einladung annehmen willst, dann ist es gut, ihm das zu sagen. Und wenn du denkst, jetzt ist der Moment, dann kannst du ihm das jetzt sagen. Und du kannst es mit den Worten tun, die da auf der Folie zu lesen sind. Ich werde Gottes Sohn, ich werde Jesus Christus das jetzt auch sagen, um mich daran zu erinnern, dass das für mich eine Wahrheit ist, die mein Leben immer mehr erfüllen muss. Und du kannst es ihm auch sagen, wieder sagen oder das erste Mal sagen, wenn du denkst, dass es jetzt für dich der richtige Moment ist zu tun. Du kannst es laut tun oder du kannst es im Herzen mitbewegen. Vater im Himmel, es tut mir leid, dass ich dich nicht... Vater im Himmel, Wahnsinn. Vater im Himmel, es tut mir leid, dass ich dich nicht von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft und mit meinem ganzen Denken geliebt habe. Ich verstehe jetzt, wer Jesus ist und warum er gestorben ist. Ich weiß, dass ich das nicht verdient habe, doch weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, bitte ich dich um Vergebung. Bitte gib mir von nun an das Verlangen, dir zu gehorchen. Und bitte hilf mir, Jesus zu folgen als meinem Herrn und Gott. Egal, was ich immer mich das kosten wird. Amen. Wenn du Gott das jetzt zum ersten Mal gesagt hast, dann hast es nicht, dass du jetzt einen Zauberspruch aufgesagt hast, der dich in den Himmel befördert. Oder der dir ein Anrecht auf den Himmel verschafft hat. Es heißt auch nicht unbedingt, dass jetzt tatsächlich was in deinem Leben anders geworden ist. Aber wenn du das wirklich glaubst, was da steht, und wenn das wirklich deine feste Überzeugung ist, dann kann es ein guter Start sein in ein Leben, in der Verbundenheit mit Jesus, mit seinem Joch auf deinen Schultern, mit dem perfekt sitzenden und leichten Joch. Und wenn du das jetzt mitgebetet hast oder mitgesagt hast zu Gott, dann bleib nicht dabei stehen, sondern mach das in deinem Leben fest. Und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir oder zu jemand anderem, den du da vorne heute stehen siehst oder sonst bei uns in den Gottesdiensten schon einmal vorne stehen gesehen hast. Und reden wir über das, was da passiert oder passiert ist. Amen.